Bibelstelle nicht vorbei, und zwar ist es die Stelle im 2. Mose 3, Vers 14, wo Gott sich vorstellt als Jahwe, und er begegnet Mose im Dornenbusch, und Mose sagt, ja, wie soll ich die denn nennen, wenn ich zum Volk gehe und das aus Ägypten rausführe? Und Gott sagt eben, nenn mich Jahwe. Und das heißt, ich bin der, ich bin, oder ich bin der, der ich sein werde. Und ich finde diese Antwort sehr spannend, oder diesen Namen, den Gott sich sehr, er selbst gibt, weil er ja nicht so viel aussagt eigentlich. Ich bin halt der, der ich bin. Oder ich bin der, der ich sein werde. Er sagt nicht, Gott sagt nicht, ja, ich bin Liebe, oder ich bin Gnade, ich bin Güte. Aber irgendwie finde ich es auch cool, weil Gott sich nicht so in eine Box sperren lässt. Und wir sollen Gott ja auch nicht in diese Box stecken, sondern Gott ist so viel größer, als wir das begreifen können. Und er hat dann seinen Sohn gesandt, Jesus. Und durch Jesus ist Gott für uns nahbar geworden. Und ich finde, dieser Name, den Gott sich selbst gibt, für mich ist ein bisschen unnahbar. Ich weiß nicht genau, eben, Gott ist groß, aber eben durch Jesus, finde ich, wird Gott auf eine ganz neue Art und Weise für uns greifbar. Er wird nahbar. Wir können Gott viel mehr begreifen, vor allem, weil er ein Mensch geworden ist, also so wie wir geworden ist. Und das finde ich also cool an Jesus, dass wir sehen, wie Gott ist. Und das wollen wir uns eben die nächsten Wochen jetzt auch anschauen, weil Gott, also Jesus konkretisiert ja diese Ich-Bin-Worte eigentlich nochmal und sagt, ja, macht sich greifbar in dem, dass er eben sagt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt. Und in diesen Ich-Bin-Worten geht es aber auch ganz viel um die Rolle von Jesus. Also eben Jesus ist die Auferstehung und das Leben und nicht der Vater. Sondern Jesus macht den Weg frei. Jesus ist die Tür zum Vater und nicht der Vater ist die Tür zu Jesus. Also es geht auch ganz viel um Jesus, seine Rolle, aber es offenbart uns natürlich ganz viel über Gott im Allgemeinen. Jesus ist ja auch Gott. Und deswegen wollen wir uns in den nächsten Wochen mit den Ich-Bin-Worten beschäftigen. Und heute geht es eben um das Brot des Lebens. Und der Text dazu ist ziemlich lang, der steht in Johannes 6, 22 bis 59. Und da steckt auch ziemlich viel drinnen, deswegen werde ich für heute einfach ein paar Verse rausgreifen, weil ich finde, man kann gar nicht alles in einer Predigt unterbringen. Und bevor wir aber in den Text reinstarten, möchte ich zuerst den Kontext beleuchten, also was davor passiert ist, weil das gar nicht so unwichtig ist für die Geschichte und dass man ja versteht, was genau sie dazu getragen hat. Und am Vortag ist nämlich ganz was Entscheidendes passiert. Ein riesiges Wunder. Die Menschen haben sie versammelt, um Jesus predigen zu hören. Sie sind zu Tausenden zu ihm gekommen und haben ihn predigen gehört. Und Jesus hat gepredigt und gepredigt und das hat sie richtig lang gezogen und irgendwann waren die Menschen richtig hungrig und haben alle kein Essen mitgehabt, weil sie wahrscheinlich nicht gedacht haben, sie sind so lange dort. Und dann war eben das Problem, dass die Jünger schon überlegt haben, hey, was sollen wir jetzt machen? Wir können doch nicht so viele Leute besorgen, wir haben nicht einmal das Geld, um so viel Brot einzukaufen und wo sollen wir das jetzt besorgen? Und dann fragt Jesus, was sie denn haben. Und dann finden sie ein paar Brote und ein paar Fische, die ein Junge mit hat. Und Jesus vermehrt diese Brote und diese Fische, so dass alle Menschen, 5000 Männer sind, wahrscheinlich nur Frauen und Kinder dazu, also richtig viele Menschen, die dadurch satt werden. Und es bleiben sogar viele, viele Körbe übrig von Essen. Also ein riesen, riesen Vermehrungswunder. Ein Wunder, das richtig viel Leute miterlebt haben. Und dann haben die Menschen dort geschlafen. Die haben einfach dort geschlafen, wo sie waren. Und am nächsten Tag haben sie gesehen, dass der Jünger mit dem Boot, das am Ufer gelegen ist, das am See Genezareth, dass die Jünger wegfahren. Und dass Jesus aber nicht mit ihnen fährt. Und dann haben sie sich auf die Suche nach Jesus gemacht. Ich meine, wenn man so einen Menschen trifft, der so coole Sachen macht, dann will man mehr davon. Also haben sie Jesus angefangen zu suchen. Und haben ihn aber nicht gefunden. Und sie haben eben gesehen, er ist nicht mit den Jüngern mitgegangen, also wo ist dieser Jesus? Und dann eben, nachdem sie ihn vor Ort nicht gefunden haben, haben sie dann angefangen, rund um den See zu suchen. Es sind dann auch im Laufe des Tages Boote vorbeigekommen, die sie mitgenommen haben. Und dann haben sie ihn genau auf der gegenüberliegenden Seite in Kapernaum gefunden und haben ihn in Vers 25 dann eben gefragt, in unserem Text, Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Und womöglich ist es auch ein weiteres Wunder, was passiert ist. Keiner kann sie erklären, wie Jesus da hingekommen ist. Vielleicht hat er sie eben dorthin gebeamt und ist plötzlich woanders gewesen. Wir wissen es nicht genau, weil Jesus auf diese Frage nicht genau antwortet, sondern Jesus sagt darauf, Amen, ich versichere euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr meine Wunder als Zeichen verstanden habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Also Jesus sagt, ihr habt es nicht ganz kapiert, um was es wirklich geht. Ihr kommt nur, weil ihr gestern satt geworden seid, weil ihr cooles Wunder gemacht habt und ihr wollt wahrscheinlich mehr davon, aber ihr habt die Zeichen, ihr habt das Wunder nicht als Zeichen verstanden. Was meint Gott damit? Ja, durch dieses Wunder oder durch die anderen Wunder, die Gott oder die Jesus da schon getan hat, hätten sie erkennen können, dass er der Messias ist. Hätten sie erkennen können, dass er der tausende Jahre ersehnte Messias ist und sie hätten an ihn glauben können und sie hätten zu ihm kommen können, weil sie ihm nachfolgen wollen und nicht, weil sie wieder nur satt werden wollen oder Brot haben wollen, das normale Brot. Aber sie sind nur gekommen, weil sie satt werden wollten. Und das ist grundsätzlich ja nichts Ungewöhnliches. Ich würde sagen, Menschen begegnen Gott sehr oft so das erste Mal, dass sie eine Sehnsucht haben oder eine Not haben und sie übernatürliches Eingreifen wünschen und Gott ein Wunder tut oder sie beten vielleicht sogar dafür und ein Wunder geschieht und sie erleben Gott und sind begeistert von ihm. Und am nächsten Tag, ja, kommt halt die nächste Not oder das nächste Problem und dann stehen sie wieder bei Gott und sagen, ja, du hast doch gestern meine Probleme gelöst, wie schaut es heute aus? Und so wird Gott ein bisschen zum Wunschautomaten, wo man oben das Gebet reinschmeißt und unten kommt das Wunder raus, aber Gott funktioniert nicht so. Und ich finde, dass das auch an etwas anderes erinnert. Also eigentlich sehen wir das Verhaltensmuster ja durch die ganze Menschheitsgeschichte, dass Menschen eben sie um diese weltlichen Dinge so drehen. Und ich finde, vor allem in Ägypten sieht man das, also beim Volk Israel, das aus Ägypten befreit wird, wo Jesus ein Riesenwunder tut. Er führt das Volk aus Ägypten heraus. Also das ist ja schon mal crazy. Dass einfach ein ganzes Volk von, ich weiß nicht genau, wie viele Leute es waren, Tausende, vielleicht sogar Millionen, einfach wegspazieren, die vorher Sklaven waren. Und dann teilt Gott sogar das Meer nun. Also ein riesiges Wunder. Wie kann man das nur vergessen? Da kannst du jetzt genau die nächste Folie. Also ein krasses Wunder. Sie wandern durchs Meer und dann verfolgen sie die Ägypter und die Ägypter versinken dann im Meer. Also Gott hat sie befreit. Und was machen sie in den nächsten Tagen? Sie vertrauen nicht auf Gott, sie glauben nicht an Gott, sondern sie fangen an zu jammern, sie wollen Essen haben, sie wollen Trinken haben, sie machen sich Sorgen. Und ich meine, es ist ja eigentlich schräg anzunehmen, dass Gott sie aus Ägypten befreien würde und sie dann in der Wüste alle verrecken lässt, also sterben lässt, das wird doch Gott nicht machen. Aber sie vertrauen ihm nicht, sondern sie haben das Gefühl, sie müssen das selber in die Hand nehmen, sie müssen jetzt jammern, wenn ihnen irgendwas fällt. Und bei den Leuten in der Geschichte ist es nicht anders. Sie glauben nicht an Jesus. Was bedeutet dieses Glauben? Ich finde das manchmal ein bisschen irreführend in der deutschen Sprache, weil wir ja auch sagen, ja, wir glauben, morgen ist schönes Wetter. Was ja so viel heißt wie, ja, ich denke, morgen ist schönes Wetter. Und Glauben hat aber nicht nur mit Denken was zu tun. Also Glaube bedeutet nicht, dass du denkst, dass es Gott gibt und dass du denkst, Jesus ist wirklich gestorben und auferstanden, sondern Glaube ist ein Beziehungsbegriff. Und Glaube wird auch ganz oft übersetzt mit Vertrauen. Also Glaube hat mit Vertrauen was zu tun. Und wenn ich jemandem vertraue, dann hat das ja Konsequenzen für mein Handeln. Wenn ich dem Johnny vertraue, dass er es gut mit mir meint, dann nehme ich das ernst, was er sagt. Genauso heißt es auch, dass wir zum Beispiel, wenn wir Gott vertrauen, ernst nehmen, was er sagt. Und sein Wort ernst nehmen, zum Beispiel. Und das hat Auswirkungen auf mein Handeln. Also von diesem Glauben ist die Rede, wenn ich heute vom Glauben spreche, Gott wie Beziehung, Gott wie Vertrauen. Und wir Menschen, wir sind immer wieder nur fokussiert auf unsere Sehnsüchte oder auf das, was wir uns wünschen, so wie die Menschen in der Geschichte. Und ich habe mich dann gefragt, ja, was sind denn die Dinge, nach denen wir uns sehnen? Und ich habe mir gedacht, eine Sache, die sich die meisten wünschen, ist mal ein Ehepartner oder ein Partner fürs Leben, mit dem man glücklich ist. Die Frage ist, eben, sie kommen mit ihren Sorgen zu Jesus und denken, dass sie diese Dinge satt machen. Und die Frage ist, kann dich ein Ehepartner satt machen? Wenn du schon verheiratet bist, würdest du sagen, das hat dich jetzt richtig satt gemacht? Wahrscheinlich nicht. Und dann denkst du, ja, weil es eben nicht satt macht, dann braucht man nur Kinder. Vielleicht sind die Erfüllung, die man sie, nachdem man sie so sehnt. Die Frage ist, macht es satt? Oder sind's, wir sehnen uns, glaube ich, alle nach guten Freunden. Aber auch das wird uns wahrscheinlich nicht satt machen. Vielleicht ist es ein schönes Zuhause, nach dem du dich sehnst. Vielleicht hast du das Zuhause schon. Macht es dich satt? Vielleicht ist es das Geld, das dir wichtig ist und alles, was man sich damit kaufen kann. Nach was sehnen wir uns nur? Ich finde, nach einer coolen Kirche, in der man sich zu Hause wohnt, in der man sich wohlfühlt, in der am besten alles so funktioniert, wie man das sich das selber wünscht. Aber selbst wenn man diese Kirche finden würde, ich bezweifle zwar, dass man sie überhaupt findet, wird es wahrscheinlich nicht satt machen. Sport und Gesundheit, die, nach denen wir uns, oder zumindest nach Gesundheit, nach der wir uns sehnen. Oder ich finde, als Sehnsucht ist auch, dass man seine Gaben ausleben kann. Oder Urlaub. Ich finde, Urlaub ist ja auch was Wichtiges. Und vielleicht hast du dieses Jahr einen Urlaub erlebt, was du gedacht hast, boah, der war richtig cool. Und hat er dich satt gemacht, bist heimgekommen und hast du gedacht, boah, jetzt reicht's für mein Leben. Jetzt brauche ich keinen Urlaub mehr. Ich glaube nicht. Und diese Dinge, die sind ja alle nicht schlecht. Es ist nicht schlecht, Geld zu haben. Es ist nicht schlecht, einen Partner zu haben. Es ist nicht schlecht, Kinder zu haben. Das sind alles schöne Dinge. Und mit vielem beschenkt uns Gott ja auch. Aber ist es das, was uns satt macht? Die Juden damals haben sich einen Messias gewünscht, der ihnen ein richtig schönes Leben auf Erden verschafft, wo diese Dinge alle dazukommen. Sie haben sich gewünscht, dass der Messias die Römer vertreibt, sodass sie Frieden haben, dass sie nicht mehr hungern müssen, dass einfach ihre irdischen Probleme gelöst werden. Und ich frage mich, ob es heute so anders ist. Haben wir nicht manchmal die gleiche Erwartung an Gott, dass Gott unsere Probleme löst? Dass er sich um unsere Sehnsüchte kümmert? Aber Jesus hat damals schon gesagt, er ist nicht gekommen, um Frieden zu stiften, sondern er hat einen anderen Auftrag gehabt. Und was ich ja auch spannend finde, genau das war eine der ersten Versuchungen, die Jesus gehabt hat. Jesus, der Teufel ist zu Jesus gekommen und hat gesagt, hey, wenn du dich niederkniest von mir und mich anbetest, dann kannst du die ganze Welt schon jetzt haben. Dann kannst du jetzt schon Frieden stiften. Dann kannst du jetzt schon herrschen. Aber zum Glück hat sie Jesus nicht überreden lassen oder hat er diese Dinge nicht wichtiger genommen, sondern er hat an seiner Mission festgehalten, die er von Gott gehabt hat. Warum? Ja, weil er Gott vertraut hat. Weil er an Gott geglaubt hat. Und auch in dem, finde ich, ist uns Jesus ein Vorbild, dass er weiß, hey, es gibt Wichtigeres und er hält an dem fest und lässt sich nicht von vergänglichen Dingen einnehmen oder stellt die an erste Stelle. In Vers 27 lesen wir dann weiter in unsere Geschichte, dass Jesus genau das anspricht. Er sagt, bemüht euch nicht um vergängliche Nahrung, sondern um wirkliche Nahrung, die für das ewige Leben vorhält. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen Gesandten bestätigt. Also Jesus macht auch nochmal deutlich, also diese Sachen sind ja nicht unwichtig, aber sie sind eben auch nicht so wichtig. Sie sind alle vergänglich. Es kann sein, dass du heute einen Ehepartner hast und morgen ist er tot. Es kann sein, dass du eben heute gesund bist und morgen bist du es nimmer. Es kann sein, dass du heute ein cooles Haus hast und morgen kommt der Erdbeben und es ist weg. Es liegt in Schutt und Asche. Diese Dinge sind vergänglich und wenn wir diese Dinge an Nummer 1 stellen in unserem Leben, werden wir nicht satt werden. Und wir werden merken, dass uns das im Endeffekt am Ende unseres Lebens auch nichts bringt. Dann geht's weiter. Die Schriftgelehrten, mit denen er Jesus da wahrscheinlich diskutiert, fragten ihn, was müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Finde ich ein bisschen spannend, weil Gott spricht ja eigentlich gar nicht drüber, was sie tun müssen, aber eben, die sind so fokussiert, auf was müssen wir tun, dass das rauskommt, was wir eigentlich wollen. Und Jesus sagt, Gott verlangt nur eins von euch. Ihr sollt den anerkennen, den er gesandt hat. Oder in andere Übersetzungen heißt, ihr sollt an den glauben, den Gott gesandt hat. Und da meint er sich selber. Und dann haben die Leute erwidert, gib uns einen Beweis für deine Bevollmächtigung. Lass uns ein eindeutiges Wunderzeichen sehen, damit wir dir glauben. Unsere Vorfahren aßen das Manna in der Wüste. In der Heiligen Schrift heißt es von Mose, er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Erinnert euch das an was? Mir erinnert es wieder an die Israeliten, die ein Riesenwunder erlebt haben und am nächsten Tag wollten sie das nächste Wunder. Haben sie noch im nächsten Wunder geglaubt und vertraut? Nein. Die meisten haben nicht geglaubt und die meisten, die ausgezogen sind, haben deswegen das verheißene Land nicht gesehen. Wer ist jetzt die Lösung gewesen, dass Jesus gesagt hat, ja okay, wenn ihr das verlangt, dann mache ich das. Nein, Jesus hat genau gewusst, selbst wenn ihr das nächste Wunder macht, sie werden mir nicht glauben, weil ihr Herz so verschlossen ist. Und dann sagt Jesus und entgegnet ihnen, Amen, ich versichere euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Das wahre Brot Gottes ist das, das vom Himmel herabsteigt und der Welt das Leben gibt. Herr, sagten sie, gib uns immer von diesem Brot. Sie denken immer nur, dass Jesus vom normalen Brot redet. Und dann sagt Jesus, nachdem sie es immer nur nicht gecheckt haben, ich bin das Brot, das Leben schenkt, sagte Jesus zu ihnen. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Wer sich an mich hält, wird keinen Durst mehr haben. Also Jesus sagt, diese Dinge sind vergänglich, die werden euch nicht satt machen. Aber ich kann euch satt machen. Und es ist ja eigentlich was würde ich jetzt sagen? Jetzt ist es vorweg gefallen. Egal, vielleicht fällt es mir wieder ein. Eben Jesus sagt, ich mach dich satt und er gibt damit ein Versprechen. Und die Frage, die ja für ihn wieder dahinter steckt, ist, glaubst du das? Vertraust du, dass das stimmt, dass Jesus dich satt machen kann? Weil wenn wir nicht drauf vertrauen, dann werden uns die anderen Dinge wahrscheinlich immer wichtiger sein als das. Also es ist wieder eine Vertrauensfrage, die dahinter steckt. Vertraust du drauf, dass Jesus dich auch satt machen kann? Und vielleicht schaut dieses Sattmachen anders aus, als du dir das vorstellst. Und ich finde oft eben denken wir, ja, Gott, eben du kannst mich schon satt machen, indem du mir eben einen Ehepartner schenkst. Also wir landen dann trotzdem wieder bei diesen Dingen. Aber Jesus macht uns, glaube ich, manchmal oder ganz oft anders satt, weil diese Dinge eben nicht satt machen können, sondern er macht uns satt und wir haben gelesen, dass es um Nahrung geht, die ewig hält. Also er macht uns nicht nur im Jetzt satt, sondern in Ewigkeit. Und Jesus spricht da von diesem neuen Leben, das im Heiligen Geist beginnt. Und als ich die Predigt vorbereitet habe, hat mir das selber ziemlich überführt. Und ich habe gemerkt, dass mir manche Dinge auch gerade wichtiger geworden sind als Gottes Reich und sein Plan für mein Leben. Und eine Sache war zum Beispiel, dass wir vor ein paar Wochen erfahren haben, dass unser Vermieter die Wohnung verkaufen muss. Und weil er ein Haus gekauft hat. Und er hat uns gebeten, auszuziehen. Wir haben einen Vertrag, der eine Zeit lang hält. Der kann uns nicht rausschmeißen. Aber wir haben halt angefangen, Wohnungen zu schauen. Und es war schon lang in uns so ein bisschen der Wunsch, dass wir mal eine Wohnung in Kufstein mit Garten irgendwie finden. Und wir haben aber nicht wirklich geschaut, weil wir halt die Zeit nicht gehabt haben oder weil es jetzt nicht dringend war. Und jetzt haben wir angefangen, Wohnungen zu schauen und haben gleich am nächsten Tag die erste Wohnung besichtigt und die wäre einfach perfekt gewesen. Die hat einen Garten gehabt, die hat einfach alles gehabt, was wir uns gewünscht haben, war im Stadtteil von Kufstein, wo wir gern wohnen würden. Und es war einfach richtig perfekt. Und meine Gedanken, ihr könnt euch vorstellen, das ist eh alles super aufwühlend, wenn du plötzlich weißt, du musst ja zu Hause verlassen. Und es hat sich alles darum gedreht. Und das Problem war nur, dass diese Wohnung viel, viel zu teuer war. Also die Wohnungen mit Garten fangen in Kufstein ab 1.500 Euro aufwärts an im Monat. Und das ist für uns unleistbar. Und ich habe angefangen, für Wunder zu beten, weil das ist mir eben so wichtig geworden, so dieses Zuhause, das halt schön ist und es ist halt cool, einen Garten zu haben. Und dann habe ich eben, meine Gebete haben sich darum gedreht, meine Gedanken haben sich darum gedreht und ich habe gemerkt, wie mir das so wichtig wird und wie mir das irgendwie so ans Herz wächst. Und in der Predigtvorbereitung habe ich dann echt gemerkt, boah, das ist mir zu wichtig geworden. Ich habe mir eben nur mehr um das gedreht. Meine Gottesbeziehung hat sich um das gedreht. Anstatt zum Beispiel Gott zu fragen, hey, was willst du heute durch mich wirken? Wo willst du mich heute gebrauchen? Habe ich eben gebetet, Jesus, schenke uns eine coole Wohnung. Und es heißt ja nicht, dass ich das nicht beten darf. Natürlich darf ich das beten, aber es geht eben um die Priorität. Es geht um das, was ich an erster Stelle stelle. Stelle ich das Reich Gottes und ihn an erster Stelle, habe ich das, oder sind es eben die anderen Dinge und suche ich dieses Sattwerden in diesen anderen Dingen. Habe ich das Gefühl, ich brauche das unbedingt, um glücklich zu sein. Und ich glaube, ich brauche es nicht. Und vielleicht kann es sein, dass wir in eine kleinere Wohnung ziehen müssen, weil selbst die gleich großen Wohnungen sind viel zu teuer für uns. Vielleicht kann es sein, dass wir uns mit weniger zufrieden geben müssen. Aber trotzdem glaube ich eben, erstens macht es nicht satt und trotzdem versorgt mich Gott. Und ich darf mit weniger zufrieden sein. In 1. Timotheus 6, Vers 8 steht, wenn wir Nahrung und Kleider haben, so lasset uns genügen. Finde ich gar nicht so einfach, sich an dem genügen zu lassen. Aber ich glaube, das ist ein Prozess. Und es ist auch nicht so, weil ich das jetzt erkannt habe, dass mir das zu wichtig ist, dass das vor einem Tag auf dem anderen sich geändert hat, dass mir das jetzt plötzlich nicht mehr so wichtig ist, sondern ich glaube, es ist wieder ein Prozess, dass ich einfach jeden Tag neu Gott an erster Stelle stelle. Und dass zuerst mein Gebet ist, Herr Jesus, dein Reich komme. Jesus, zuerst dein Wille in meinem Leben. Und dann irgendwann mal vielleicht die Bitte für das tägliche Brot oder ja. Wie schaut es in deinem Leben aus? Gibt es vielleicht da Dinge, die dir gerade wichtiger sind? Hast du Jesus schon als den erkannt, der dich satt macht? Was hindert dich daran, Gott zu vertrauen und an ihn zu glauben? Welche Dinge sind dir vielleicht wichtiger geworden als Gott? Welche Dinge, wo versuchst du vielleicht satt zu werden? Und wo musst du vielleicht neu vertrauen lernen auf Gott, dass er uns versorgt? Und dieses Versprechen haben wir, dass Gott sich um seine Kinder kümmert, dass er sie versorgt. Und wir haben das Versprechen, dass er uns satt macht, wenn wir an ihn glauben. Lohnt sich das? Ja, auf jeden Fall. Denn die Belohnung ist nicht nur im Jetzt, sondern auch in Ewigkeit. Und wenn wir nicht glauben, haben wir so viel mehr zu verlieren. Eben das Volk Israel hat das verheißene Land nicht gesehen. Und ich fände es schade, wenn wir das verheißene Land nicht sehen, den Himmel nicht sehen, weil wir Gott nicht vertrauen. Ich möchte euch ein paar Minuten Stille geben, um euch diese Fragen zu überlegen. Und dann mache ich noch einen kurzen Abschluss. Ja, Jesus, ich danke dir einfach, dass du uns in dem so ein großes Vorbild bist. Dass du dich nicht von weltlichen Dingen ablenken hast lassen, sondern dass du einen Plan, den Gott gehabt hat für dich, dass du daran festgehalten hast und dass du uns erlöst hast, dass du uns befreit hast und dass du es überhaupt möglich gemacht hast, dass wir überhaupt satt werden können. Dass wir dieses Leben im Heiligen Geist haben können und dass wir verbunden sein können mit dir. Und du siehst auch, wie schwer es uns immer wieder fällt, diese Dinge wirklich an zweite Stelle zu stellen und nicht und die an erster Stelle. Und ich bitte einfach echt, dass du uns da immer wieder dran erinnerst, dass du uns Vorbilder schenkst, die uns das vorleben, dass du uns selber immer wieder überführst, da wo wir andere Dinge an erster Stelle stellen. Da wo wir das satt werden, woanders suchen. Ja, hilf uns einfach, das wirklich zu leben und dir zu vertrauen. Amen. Die Lobpreisband kann schon raufkommen. Wir wollen jetzt gemeinsam nur das Vaterunser singen. Und ich finde das Vaterunser so cool, weil das finde ich, das was ich halt gesagt habe, so, oder weil das so eine richtige Perspektive hat. Wo es eben zuerst heißt, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Also zuerst Gott, zuerst du. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, so wie im Himmel auf Erden. Zuerst Gottes Reich, zuerst sein Wille, zuerst seine Mission für mein Leben. Und dann kommt die Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute. Und ich finde das cool, dass wir diese Bitte auch beten dürfen. Es hat einen Platz, dass wir mit unserer Sehnsüchte zu Gott kämen, aber zuerst Gottes Reich. Und vielleicht hilft es dir, dieses Gebet mitzunehmen in deinen Alltag und vielleicht jetzt mal für diese Woche jeden Tag damit zu starten, um deinen Fokus einfach richtig zu setzen für den Tag. Eben dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ja, lass uns das gemeinsam singen.